Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB AT. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Fries, ich bin Professor für Zivilrecht und Legal Technology an der BSP Business and Law School in Berlin. Und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, um weiter BGB AT zu lernen. Wir sind mittendrin im Kerngeschäft des BGB AT, nämlich beim Vertragsschluss und dort bei den Willenserklärungen. Und wir hatten einen guten Teil der Willenserklärungslehre schon in der letzten Einheit behandelt und heute geht es weiter. Heute schärfen wir das Mikroskop nochmal etwas mehr an und schauen noch ein bisschen detaillierter auf einen bestimmten Aspekt der Willenserklärungen hin. Wie immer, aber zunächst ein Rückblick auf das, was uns in der letzten Einheit beschäftigt hat. Dazu scrolle ich mal vor durch die Folien. Dort hatten wir in der letzten Woche inhaltlich begonnen beim Thema Tatbestand einer Willenserklärung und wir hatten unterschieden zwischen dem inneren und dem äußeren Tatbestand. Sie erinnern sich, der innere Tatbestand, den hatten Sie assoziiert mit dem Paragraphen 133 BGB. Da kommt es auf die Frage an, was geht eigentlich in meinem Kopf vor, wenn ich eine Willenserklärung abgebe. Und wir hatten drei Elemente unterschieden, die da eine Rolle spielen. Erstes Element, der Handlungswille. Den brauche ich, damit es überhaupt eine Willenserklärung wird. Ich darf nicht bewusstlos sein, ich darf nicht schlafwandeln, sondern ich muss wissen, dass ich überhaupt etwas tue, dass ich meine Hand hebe, dass ich etwas in den Computer eintippe und so weiter und so fort. Das zweite Element war das Erklärungsbewusstsein. Da geht es nicht darum, dass ich irgendetwas tue, sondern dass ich etwas tue, was tatsächlich im Rechtsverkehr auch zu Rechtsfolgen führt. Der Klassiker, den auch ich Ihnen gebracht hatte, war der Fall der Trierer Weinversteigerung. Wenn ich meine Hand hebe, um nur jemanden zu grüßen, und das wird von der Auktionatorin missverstanden, als den Willen, tatsächlich eine Flasche Wein zu kaufen, dann habe ich kein Erklärungsbewusstsein. Ich weiß zwar, dass ich handle, insofern habe ich Handlungswillen, Element 1, aber mir ist nicht klar, dass das so verstanden wird, als wolle ich jetzt einen Kaufvertrag über Wein schließen. Manche nennen das auch den Rechtsbindungswillen oder sagen, das sei synonym. Andere sind da nicht so ganz dabei und sehen den Rechtsbindungswillen eher im äußeren Tatbestand einer Willenserklärung. Deswegen habe ich da diese doppelte Tilde dahin gemalt. Wenn Sie sich's merken, merken Sie vielleicht auch, dass es nicht ganz einheitlich gesehen wird. Ebenso sieht man nicht einheitlich, was passiert, wenn dieses Erklärungsbewusstsein fehlt. Die meisten würden wohl sagen, das muss trotzdem eine Willenserklärung sein und da lösen wir uns im Nachhinein wieder davon, womit wir uns dann später noch beschäftigen werden. Das wäre ein sogenannter Fall der Anfechtung nach 119 BGB. Es gibt andere, die sagen, na, wenn wir dieses Erklärungsbewusstsein nicht haben, dann kann das gar keine Willenserklärung sein, die das auf 118 analog stützen und die sagen deswegen, ja, kommen wir gar nicht weiter, haben wir gar keine Willenserklärung. Es ist immer die Frage, möchte man den Erklärenden schützen oder findet man, dass der Geschäftspartner eher schutzwürdig ist? Oder wenn man es ein bisschen allgemeiner formuliert, der Rechtsverkehr, der vielleicht nicht weiß, dass da jemand einen solchen Irrtum erlegen ist. Und das dritte Element, der sogenannte Geschäftswille, das ist der Wille, eine konkrete Rechtsfolge herbeizuführen. Also nicht irgendein Geschäft, sondern dieses konkrete Geschäft abzuschließen. Wenn das fehlt, dann würde man wahrscheinlich nur eine Anfechtung zulassen, würde aber davon ausgehen, dass trotzdem eine Willenserklärung da ist. Wie sieht es aus von außen? Da hatten wir in der vorletzten Einheit bereits vorgearbeitet. Da spricht man beim äußeren Tatbestand vor allen Dingen von dem objektiven Empfängerhorizont, so wie er für Verträge in § 157 BGB zum Ausdruck kommt. Ich frage also nicht ganz konkret, was hat die Person verstanden, die mir jetzt mit ihren persönlichen Eigenheiten gegenübertritt, sondern ich verobjektiviere diese Person und frage mich, was könnte eine Normalperson in ihrer Rolle verstanden haben? Und das ist dann das, wie diese Willenserklärung üblicherweise zu verstehen ist. Kein Grundsatz ohne Ausnahme in Jura. Es gibt einen Fall, wo wir tatsächlich doch wieder aus diesem Empfängerhorizont ausbrechen und sagen, wir können bei dem stehen bleiben, was die Parteien gewollt haben. Und zwar dann, wenn übereinstimmend etwas anderes gewollt ist, als schriftlich, insbesondere schriftlich, erklärt wird. Es kann auch mal mündlich sein. Ich erinnere Sie da mit meiner Zeichnung nochmal an den bekannten Fall Hagyöringsköd vom Reichsgericht. Damals war es so gewesen, dass beide Parteien in ihren Gedanken Walfischfleisch hatten und einen Kaufvertrag über Walfischfleisch schließen wollten. Sie haben aber versehentlich beide in ihrem schriftlichen Vertrag das falsche Wort gewählt, nämlich die falsche norwegische Übersetzung Hagyöringsköd, was eigentlich Haifischfleisch heißt. Würden wir diesen Fall nach 133, 157 nach dem Empfängerhorizont lösen, müsste man sagen, naja, selbst wenn es eine fremde Sprache ist, wenn man das unbefangen interpretiert, muss dieser Vertrag wohl über Haifischfleisch geschlossen worden sein. Aber hier haben sich ja beide geirrt und dann ist es doch schwachsinnig, sagt auch das Reichsgericht, sie da an dem objektiv Erklärten festzuhalten, wenn beide eigentlich was anderes wollten. Nur für diesen Fall gilt dieser lateinische Grundsatz des falsa demonstratio non nocet, also die falsche Bezeichnung schadet nicht, aber sie schadet auch nur dann nicht, wenn beide einem solchen Bezeichnungsfehler erlegen sind. Nachdem wir dieses Skelett einer Willenserklärung von innen, von außen uns angeschaut hatten, hatten wir uns noch ein paar Sonderfälle angeschaut und uns gefragt, wo beginnt überhaupt so eine Willenserklärung und wo würden wir vielleicht sagen, das ist überhaupt noch nicht als Willenserklärung zu betrachten. Erster und häufigster Sonderfall, die sogenannte Invitatio ad Offerendum, also auf Deutsch die Einladung dazu, ein Angebot auszusprechen. Da ergibt sich eigentlich schon aus dem Wortsinn, dann ist es wohl noch kein Angebot selbst und damit keine auf den Vertrag gerichtete, Aufschluss eines Vertrages gerichtete Willenserklärung. Was sind so Fälle von einer Invitatio? Naja, wenn ich zum Beispiel im Schaufenster etwas sehe oder bei kleinanzeigen.de eine Kleinanzeige sehe und mir denke, oh, das könnte für mich spannend sein, aber ich weiß letztlich nicht, wer sonst daran gleichzeitig noch interessiert ist, dann würde es letztlich auch den Rechtsbindungswillen meiner der Inserentin oder der Person, die es ins Schaufenster gestellt hat, die vielleicht meine Vertragspartnerin wird, überstrapazieren, wenn wir sagen würden, schon mit diesem Inserat ist ein Rechtsbindungswille da und haben wir damit ein Angebot, auf das ich nur noch Ja sagen muss. Dann wäre nämlich eine entsprechende Nachricht an die Kleinanzeigenverkäuferin, ich will den von dir eingestellten Gegenstand haben, dann wäre damit schon der Vertrag geschlossen. Aber das entspricht eben nicht dem Willen der Verkäuferin in solchen Situationen. Deswegen sagt man, dass ins Schaufenster stellen, virtuell oder ins klassische Ladengeschäft, das ist nur eine unverbindliche Vorstufe zu einem Angebot. Das genügt noch nicht. Zweiter Sonderfall, den wir uns angeschaut haben. Wie sieht es aus, wenn ich nichts sage? Schweigen im Rechtsverkehr. Kann das schon als eine Willenserklärung verstanden werden? Und die klare Antwort lautete im Grundsatz nein. Schweigen als solches ist ohne Bedeutung. Was es sehr wohl gibt, sind konkludente Willenserklärungen. Aber dann haben wir irgendein Verhalten, an dem wir anknüpfen können, wo wir sagen können, dieses Nicken zum Beispiel oder dieses Handheben oder dieses wortlose Zusenden, da können wir einen Erklärungswert dran knüpfen können, sagen, damit ist dann wohl gemeint, dass dieser Vertrag geschlossen sein soll. Haben wir hingegen null Verhalten, ein bloßes Schweigen, geht das eigentlich nicht. Es gibt bestimmte im Gesetz geregelte Ausnahmen, aber die sind schon sehr, sehr weit hergeholt. Größte Ausnahme, das sogenannte kaufmännische Bestätigungsschreiben. Das steht im Gesetz nicht so klar drin. Das ist ein Handelsbrauch, den wir uns angeschaut haben. Vielleicht für das erste Semester noch relativ weit gesprungen, kommt ein bisschen darauf an, ob das an der Uni, wo Sie studieren, tatsächlich schon in der Vorlesung zum Gegenstand gemacht wird. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben, das kann sowieso nur dann Anwendung finden, wenn wir auf beiden Seiten Kaufleute haben, also keine Privatpersonen, auch nicht jegliche Unternehmer, sondern Leute, die Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind. Das sind insbesondere Gesellschaften oder auch Leute, die bilanzieren müssen und so weiter und so fort. Wenn die mit jemandem untereinander Verträge schließen, wenn sie dann sich auf bestimmte Bedingungen A einigen, aber eine Person guten Glaubens ein bisschen veränderte Bedingungen B für den Vertrag nochmal schriftlich bestätigt, dann sagt man, muss das im Handelsverkehr so schnell gehen? Das Schriftliche schlägt im Zweifel das Mündliche. Da muss ich mich als Adressat dieser schriftlichen Bestätigung wehren. Sonst ist der Vertrag mit den bestätigten Konditionen zustande gekommen, selbst wenn das eigentlich nicht Gegenstand der zuvorigen mündlichen Einigung war. Einfach nur, damit es schnell gehen kann im kaufmännischen Geschäftsverkehr und natürlich nur dann, wenn die Bestätigung, die ja ein bisschen fehlerhaft war in diesen Fällen, wenn die redlicherweise abgeschickt wurde. Wenn da jemand in diese kaufmännische Bestätigung einen Fehler absichtlich rein versteckt, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und schließlich zum Ende der letzten Einheit hatten wir uns noch mit den Themen Bedingung und Zeitbestimmung befasst. Bedingung ist die Antwort auf die Frage, ob ich sagen kann, die Rechtsfolgen, auf die sich meine Willenserklärung richtet, die hätte ich gerne nur in einem bestimmten Fall. Und ob dieser Fall eintritt, das weiß ich heute noch nicht. Das ist unsicher. Oder ich möchte die Rechtsfolgen nicht für einen Fall, der vielleicht noch eintreten könnte. Das wären die Fälle einer aufschiebenden oder auflösenden Bedingung, 148 Absatz 1 oder Absatz 2. Das ist grundsätzlich möglich. Es gibt allerdings bestimmte Ausnahmen, insbesondere einseitige Rechtsgeschäfte, Gestaltungsrechte, die man ausübt. Wenn ich also zum Beispiel zwei Geldbeträge miteinander verrechnen möchte, das ist die sogenannte Aufrechnung, lernen Sie im nächsten Semester kennen, oder zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag kündigen möchte, mein Mietverhältnis kündigen möchte, ein Arbeitsverhältnis kündigen möchte. Wenn ich da sagen würde, liebe Arbeitgeberin, um meine Kündigungsfrist einzuhalten, kündige ich dir schon heute, aber nur dann, wenn ich morgen auch einen neuen Job finde, wie ich mir das heute erhoffe. Ich weiß das aber noch nicht, deswegen stelle ich diese Kündigung unter eine Bedingung. Dann hätte meine Arbeitgeberin keine Rechtssicherheit darüber, ob ich diese Kündigung am Ende des Tages will oder nicht. Deswegen ist eine solche Kündigung als einseitiges Rechtsgeschäft unzulässig unter so einer Bedingung. Außer die Bedingung ist eine, auf deren Eintritt meine Gesprächspartnerin, meine Vertragspartnerin selbst Einfluss nehmen kann und die sie komplett steuern kann. Beispiel, ich sage, liebe Arbeitgeberin, ich kündige, außer du wirst mir jetzt mit Wirkung zum nächsten Monatsersten mein Gehalt auf XY erhöhen. Ob sie dieses Gehalt erhöht, das hat meine Arbeitgeberin ja selbst in der Hand. Und dann wäre das eine Bedingung, die zulässig ist, weil das für sie keine Rechtsunsicherheit bedeutet. Wird Ihnen im Laufe des Studiums immer wieder unterkommen, gewöhnen sich an, insbesondere in 158 mit dem korrekten Absatz dazu zu zitieren und merken sich einfach grundsätzlich möglich, aber bei einseitigen Rechtsgeschäften schwierig. Schließlich war ich Ihnen am Ende der letzten Einheit noch den Beispielsfall schuldig geblieben. Der passte nicht mehr zeitlich. Ist aber wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, das jetzt mit der Wiederholung am Anfang dieser Einheit zu verknüpfen. Vielleicht denken Sie sich übrigens, naja, der Fries, der wiederholt ja sehr, sehr viel am Ende jeder Einheit, am Anfang der nächsten dann nochmal. Ich mache das nicht, um Zeit zu schinden, sondern ich mache das deswegen, weil die Gedächtnispsychologen, die sich mit der Funktionsweise des menschlichen Gehirns beschäftigen, weil die festgestellt haben, dass man Sachen, ich glaube, ich habe das in der ersten Einheit auch schon mal erwähnt, vor allen Dingen dann gut behält, wenn man sie dann wiederholt, wenn man sie eigentlich noch weiß. Also, bevor sie hinten runterfallen, muss ich das wenigstens aktivieren. Deswegen mache ich das am Ende jeder Einheit und mache es am Anfang jeder folgenden Einheit für Sie auch nochmal. Wenn ich es nicht machen würde, das habe ich in der Vergangenheit probiert, würde es aus Ihrem Kreis ja sowieso nachgefragt werden, warum ich das nicht mache. Also scheint mir das sinnvoll zu sein. Also, schauen wir zum Ende des Themas der letzten Einheit noch auf diesen Beispielsfall. Und ich male Ihnen den sofort auf, denn es sind ganz viele Personen daran beteiligt. Wir haben die Hauptperson erst einmal M, Medizinstudentin, die will ein Stethoskop kaufen. Sie sieht es im Schaufenster. Schon in diesem Moment müssen Sie eigentlich assoziieren das Thema Invitatio ad Offerendum und vielleicht auch schon assoziieren, Schaufenster sehen heißt für sich gesehen noch nicht, das ist mir angeboten. Aber ich lese mal weiter, möchte Sie nur peu à peu auch damit vertraut machen, dass ich es für klug halte, bei der Sachverhaltslektüre schon erste Assoziationen zu fassen. Die Muriel sieht das. Sie geht rein ins Ladengeschäft und bittet den Verkäufer V, ihr dieses Stethoskop aus dem Schaufenster zu holen. Ich male das mal auf. Wir haben hier M und V. Der V ist nicht selbst Vertragspartner, sondern er vertritt letztlich diesen Medizinfachhandel, aber er steht gewissermaßen in der Verkäuferrolle der M gegenüber. Und in diesem Verhältnis bahnt sich jetzt ein Vertrag an. Ich mache das aber ganz bewusst grün gestrichelt, weil wir noch nicht wissen, ob wir hier einen Vertrag haben. Jetzt geht's weiter. Wir haben eine zweite Person, die genau dasselbe macht, allerdings mit einer anderen Verkäuferin, der Violetta, der W, und auch hier bahnt sich ein Vertrag an. Es gibt einen Unterschied, wie so meistens, wenn identische Sachverhaltsteile nochmal berichtet werden mit anderen Personen, gibt es meistens irgendeinen kleinen Unterschied. In diesem Fall ist der kleine Unterschied, dass dieses Stethoskop jetzt von der W aus dem Schaufenster genommen wird. Die überholt also gewissermaßen das erste sich anbahnende Geschäft, nimmt dieses Stethoskop, was ich nicht schön zeichnen kann, aber Sie wissen, was gemeint ist. Und ich male es mal sicherheitshalber dazu, damit wir wissen, in wessen Händen sich dieses Stethoskop jetzt aktuell befindet. Damit aber noch nicht genug, wir haben noch eine dritte Person, das ist die Lea. Und die tritt der Verkäuferin Yvonne gegenüber. Auch hier bahnt sie einen Kaufvertrag an, allerdings ein bisschen anders. Dort sagt die Lea nicht zuerst, bitte hol mir das aus dem Schaufenster, sondern sie sagt, ich kaufe das jetzt, ich zahle das jetzt. Und dann können wir noch uns über die Erfüllung dieses Kaufvertrags Gedanken machen. Dann, liebe Y, kannst du mir das noch aus dem Schaufenster holen. Ob die Lea jetzt mal weiß, dass da zwei Kommilitonen zu überholen sind, berichtet der Fall nicht, dürfen wir deswegen auch nicht reinquetschen. Zwei Fallfragen. Die erste ist ein bisschen eine böse Trickfallfrage, aber die soll so ein bestimmtes Prinzip artikulieren, das ich Ihnen in der Vergangenheit auch schon berichtet habe und das bitte immer wieder kommen sollte. Wem gehört das Stethoskop? Lautet die erste Frage. Warum adressiert das ein Prinzip, dass sich einfach nur mal, um den steten Tropfen den Stein höhlen zu lassen, Ihnen an dieser Stelle nochmal reingeschoben habe? Sie sollten wissen, für uns Juristen in Deutschland ist das Trennungs- und Abstraktionsprinzip irgendwie eine heilige Kuh. Die soll bitte unangerührt bleiben. Und was das Trennungs- und Abstraktionsprinzip von allem will, das glaube ich, man kann das abstrakt studieren. Ich habe es aber noch nicht in jedem Detail ausgebreitet, weil ich glaube, dass man das eher so on the job lernt. Mit der Zeit begreift man immer mehr, was dieses Trennungs- und Abstraktionsprinzip ausmacht. In seinem Kern bedeutet es, wir haben zwei Ebenen. Das eine ist die Frage, wozu ich mich verpflichte. Und das andere ist die Frage, wie ich diese Verpflichtungen erfülle. Wir hier in BGB.at nutzen, sage ich mal vorsichtig, vorwiegend Beispiele aus dem ersten Bereich, wozu ich mich, man sagt auch, schuldrechtlich verpflichte. Das ist dann auch das Thema Ihres zweiten Semesters mit den Schuldrechtsvorlesungen. Ob ich zum Beispiel einen Kaufvertrag schließe, ist eine schuldrechtliche Verpflichtung, später dann, die erfüllt wird, indem ich eine dingliche Transaktion auf der anderen Ebene, davon zu trennenden Ebene, vornehme. Eine solche dingliche Transaktion ist zum Beispiel die Übertragung von Eigentum von mir auf die Käuferin. Aber indem ich den von mir immer grün eingefärbten Kaufvertrag schließe, indem ich mich verpflichte, mein Fahrrad an die Käuferin herzugeben, wechselt das Eigentum, anders als in anderen Rechtsordnungen, bei uns noch nicht automatisch auf die Käuferin, sondern dazu braucht es einen eigenen Vorgang. Und das Trennungsabstraktionsprinzip sagt, bitte beide Vorgänge ganz sauber voneinander trennen. Also schuldrechtliche Verpflichtung versus Eigentumslage. Meine erste Fallfrage hier, wem gehört das Stethoskop? Außergewöhnlicherweise fragt nach der Eigentumslage. Und wenn die denn von der schuldrechtlichen Lage zu trennen ist, müssen wir sagen, dieses ganze Vertraggeschließe, was wir uns nachher näher anschauen, hat hier eigentlich noch nichts zu suchen. Sondern wir fragen uns eigentlich nur, ja, hat irgendjemand hier schon gesagt, das Stethoskop soll dir gehören? Nein, das hat noch keiner gesagt. Also gehört es wahrscheinlich der Person, der es die ganze Zeit schon vorher gehört hat, und das ist der Medizinfachhandel. Ja, das ist ein Geschäft, das ist keine Person. Wahrscheinlich steht eine GmbH dahinter, die hat auch die Möglichkeit, Dinge als eigenes Eigentum zu haben. Damit fassen wir uns später. Das war eigentlich nur der Sinn dieser kleinen, etwas trickreichen Vorfrage. Hauptfrage in unserem Fall ist diejenige, wem sollte Violetta jetzt dieses Stethoskop geben? Mal grundsätzlich, hier bahnen sich drei Kaufverträge an. Und vielleicht wissen Sie auch von meinem ersten Bericht des Trennungsabstraktionsprinzips schon, ich kann mich sogar gegenüber drei Personen verpflichten, mein Fahrrad oder auch ein Stethoskop zu übereignen. Das ist möglich. Es könnte sein, dass alle drei Kaufverträge hier zum Abschluss gelangen. Wir haben einfach drei Vertreter des Geschäfts, V, W und Y. Wenn die alle einen Kaufvertrag schließen, ja, dann ist nur das Problem, dass sich dann folgend stellt, dass wir nur einen dieser Verträge auf der dinglichen, auf der Eigentumsebene werden erfüllen können. Dann hätten wir ein Dilemma. Es könnte aber auch sein, an dieser Stelle, dass wir sagen, naja, einige oder einer dieser Verträge ist noch gar nicht zum Abschluss gereift, sondern nur ein oder zwei Verträge sind überhaupt geschlossen worden. Und wenn dem so wäre, könnten wir sagen, dann sollte die Violetta das Stethoskop der Person geben, die bereits einen vertraglichen Anspruch aus, die Norm kennen Sie vielleicht schon, 433.1.1 BGB, Kaufvertrag, erste Norm, gegen das Geschäft hat, ihr ein solches Stethoskop oder dieses Stethoskop zu übereignen. Ja, schauen wir uns dafür dann doch mal an, wie weit denn diese Verträge geronnen sind. Beginnen wir vorne bei M versus V. Da beginnen Sie jetzt klassisch. Wie sieht es aus mit der Auslage im Schaufenster? Und da würden Sie sagen, nach all dem, was wir wissen, die Auslage im Schaufenster ist nur eine Invitatio ad Offerendum, ist noch kein Angebot des Medizinfachhandels an M, dass die M jetzt nur noch Ja sagen müsste, um das Stethoskop kaufen zu können. Das ist noch keine Willenserklärung. Es fehlt uns an der Stelle noch die Willenserklärung des Geschäfts. Ja, was passiert jetzt mit der M? Die bittet den Verkäufer Volkan, es ihr aus dem Schaufenster zu holen. Könnte man das schon als ein Kaufangebot ansehen? Ich denke schon, Denn M sagt ja, genau dieses Stethoskop möchte ich und die Vertragsparteien sollen ich, M und andererseits das Geschäft sein. Kein Problem, da haben wir die essentielle Negotio, das kann man als ein Angebot interpretieren. Wo aber ist die Annahme dieses Angebots durch das Geschäft, das hier durch V vertreten wird? Schwierig, der V sagt ja nichts, der geht nur los, um es zu holen. Will sagen, am Ende des Tages bleibt wahrscheinlich dieser Vertrag zwischen M und dem Geschäft, das durch V vertreten wird, in diesem Anbahnungsstadium stecken. Das bedeutet, wir kriegen keinen Anspruch der M hin. Wie sieht es aus im Verhältnis zwischen K und dem Geschäft? Auch K hat ja erstmal das Schaufenster vor sich. Auch da würden wir wieder sagen, eine Invitatio, nur in der Schaufensteraussage. Aber wenn K reingeht und W sagt, bitte hol, zu W sagt, bitte hol mir dieses Stethoskop, würde man sagen, das ist ein Angebot von K. Nur wiederum, wo ist die Willenserklärung des Geschäfts oder die W vielleicht für das Geschäft äußert? Sie geht immerhin hin, die W holt das Stethoskop, das unterscheidet es von dem ersten Fall, aber sie bringt es nur zur Kasse. Ist das reine Bringen zur Kasse tatsächlich schon eine Willenserklärung? Dir, lieber K., möchte ich, Violetta in Vertretung des Geschäfts, dir dieses Stethoskop verkaufen? Schwierig. Ich mache den roten Strich deswegen mal etwas softer da rein. Es wird sehr, sehr begründungsbedürftig. Jetzt schauen wir uns aber zunächst einmal an, was ist eigentlich in dem dritten Verhältnis passiert. Die Lea, die geht ja sofort hin zur Kasse und sagt dort, ich hätte dieses Stethoskop. Problem, dieses Stethoskop ist jetzt an der Kasse noch gar nicht da. Aber wäre das eine Voraussetzung dafür, dass L ein Kaufangebot abgeben kann? Nein, wäre es nicht. Sie können Gegenstände verkaufen, die in ganz anderen Orten und in ganz anderen Ländern sind. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können, während Sie in der Uni sind, Ihr Fahrrad verkaufen, natürlich zum Beispiel per Kleinanzeigen, obwohl das Fahrrad zu Hause in der Garage steht, vielleicht sogar bei Ihren Eltern 500 Kilometer entfernt in der Garage steht. Ist überhaupt kein Problem. So ist es auch hier mit dem Stethoskop. Das bedeutet, wenn L an der Kasse sagt, liebe Yvonne, ich hätte gerne dieses Stethoskop zum Preis, der da ausgezeichnet ist, dann haben wir darin ein bindendes Angebot der L. Und wenn Y, können Sie jetzt überlegen, was macht Y? Die kassiert. Es ist nicht berichtet, dass Y explizit gesagt hätte, okay, du darfst dieses Stethoskop haben, ich verkaufe es dir für 20 Euro. Aber wenn sie kassiert, wenn sie sagen, das ist nicht nur Schweigen, sondern das ist schlüssiges Verhalten. Warum sollte sie kassieren, wenn Y nicht einverstanden wäre, dass L dieses Stethoskop erhalten kann? Insofern müssen wir sagen, hier haben wir tatsächlich Willenserklärungen in beide Richtungen. Wir können diesen Vertrag tatsächlich als bindend einzeichnen, deswegen von mir, oh, jetzt muss ich mal wieder schnell zurückgehen auf das Zeichnen. Da sehen Sie, was ich hier in der Zwischenzeit gemalt habe. Wir haben keinen Kaufvertrag, sicherlich von M und dem Geschäft. Wir haben wahrscheinlich keinen zwischen K und dem Geschäft. Sehr wohl haben wir aber einen zwischen L und dem Geschäft. Kleine Ungenauigkeit in meiner Zeichnung. Ich habe das in meiner Wortwahl schon jetzt sauber gesagt, aber nur sicherheitshalber. Die Zeichnung sieht jetzt ein bisschen so aus, als sei dieser Vertrag mit Y zustande gekommen. Und ich habe aber in meinen Worten schon korrekt gesagt, es geht hier letztlich um einen Vertrag, der mit dem Geschäft geschlossen wird. Diese Ungenauigkeit der Zeichnung sehen Sie mir bitte nach. Wir werden später in der Vorlesung, aber das dauert wahrscheinlich noch 2 Monate, dorthin kommen, dass Sie sehen werden, dass man insbesondere so ein Geschäft als Verkäufer vertreten kann. Und es wird Sie nicht überraschen, dass dann ein Vertrag nicht mit dem Verkäufer persönlich zustande kommt, sondern natürlich ein Vertrag mit dem Geschäft zustande kommt. Und so ist das hier auch gemeint. Ja? Ich könnte vielleicht sicherheitshalber nochmal schreiben, Y für den Fachhandel, damit ganz klar ist, natürlich ist Y jetzt nicht als Privatperson hier verpflichtet. Und auf die Frage dann, wem sollte Violetta das Stethoskop geben, müsste man sagen. Das Geschäft bekommt die geringsten Probleme, wenn Violetta das Stethoskop der Person gibt, die bereits einen kaufvertraglichen Anspruch auf Übereignung und Übergabe dieses Stethoskops hat. Und das ist unglücklicherweise jetzt, obwohl sie zu spät als Späteste in das Geschäft reingekommen ist, ist die Lea. Das bedeutet, W sollte der Lea dieses Stethoskop geben. Schauen wir uns das Ganze noch in der von mir vorgearbeiteten Lösungsskizze an. Da habe ich eingangs gesagt, das Stethoskop gehört bisher dem Fachhandel. Ich habe dann gesagt, das sollte die Person bekommen, die bereits einen Vertrag geschlossen hat. Dann sage ich, Die Schaufensteraussage war eine bloße Invitatio ad Offerendum. Und all das, was jetzt die ersten beiden Verkäufer gemacht haben, nämlich V und W, war wahrscheinlich noch keine Willenserklärung. Demgegenüber haben wir zwischen L und Y beide korrespondierende Willenserklärungen. Dort haben wir also den Vertrag, deswegen sollte W das Stethoskop an L herausgeben. Jetzt schauen wir in der heutigen Einheit wieder auf die Willenserklärung. Und Sie haben sich vielleicht gefragt, naja, war es das jetzt nicht schon? Wir haben schon so lange über Willenserklärung gesprochen. Ist das nicht irgendwann schon genug? Leider nicht. Aber was heißt leider? Ich hoffe, ein bisschen Freude macht es Ihnen auch. Was ich heute mit Ihnen machen möchte, ist ein dynamisches Bild. Wir haben bisher statisch auf die Willenserklärung draufgeschaut. Klar war jetzt schon ein Vertragsschluss drin. Aber dass die Willenserklärung irgendwo losgeht und irgendwo ankommt, haben wir eigentlich als relativ selbstverständlich unterstellt. Und wir werden jetzt aber gleich sehen, so selbstverständlich ist das nicht. Und werden uns deswegen mal ein bisschen beschäftigen mit den Themen Abgabe und Zugang einer Willenserklärung. Lassen Sie uns mal mit einem Blick in das Gesetz beginnen. In diesem Fall wäre das der § 130 Absatz 1 BGB. Ignorieren Sie einen Moment mal die Überschrift und gehen Sie direkt in den Text rein. Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in den Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Wir brauchen gar nicht das, was die Norm konkret von uns will. Wir brauchen im Moment eigentlich nur die zwei Begriffe, die da drin sind. Nämlich zunächst die Abgabe. Eine Willenserklärung ist anderen gegenüber abzugeben. Das sind empfangsbedürftige Willenserklärungen. Das ist der absolute Regelfall. Ausnahme hatten wir, glaube ich, in der letzten Einheit schon. Ein Testament, das ich gewissermaßen erstmal nur für mich spreche. Das wäre nicht empfangsbedürftig. Die muss abgegeben werden. Und was brauchen wir, damit die Willenserklärung dann tatsächlich auch wirksam wird? Wir brauchen auf der anderen Seite Zugang. Lassen Sie mich Ihnen dafür ein Bild malen. Wir haben also zwei Personen. Ich nenne sie mal A und B. Und wir haben eine kleine Erklärung, die ich jetzt mal durch einen grünen Umschlag versuche zu symbolisieren. Und die muss irgendwie rausgehen in den Rechtsverkehr. Und die logische Konsequenz wäre am Ende des Tages, dass sie auch zugeht. Und ich schreibe einfach mal darunter, vergleiche 130 Absatz 1 BGB, damit Sie wissen, diese beiden Begriffe, die kommen daher. Arbeiten wir mal Abgabe und Zugang jetzt der Reihe nach ab. Erstens Abgabe. Jemand in einer Vorauflage dieser Vorlesung hat schon mal gefragt, was ist denn eigentlich eine Abgabe? Ich will das definieren. Ich bin ja grundsätzlich ein bisschen vorsichtig mit zu viel Definitionen, aber möchte diese Anregung dann doch gerne aufnehmen. Wenn Sie sich eine Definition merken möchten, dann wäre die Abgabe die Entäußerung einer solchen Willenserklärung in den Rechtsverkehr. Die muss also irgendwie rausgehen. Einfachster Fall. Ich habe meine potenzielle Vertragspartnerin direkt vor meiner Nase und ich sage ihr etwas. Ich möchte dieses Fahrrad zum Preis von 100 Euro kaufen. Dann ahnen Sie, in dem Moment, wo die Worte über meine Lippen kommen und ich den Satz mit einem Punkt gewissermaßen gedacht beschließe, ist diese Willenserklärung als solche da und habe ich sie natürlich auch abgegeben. Ein völlig unproblematischer Fall, wo wir über nichts diskutieren müssen. Ein bisschen schwieriger wird das in Situationen, wo wir uns nicht tête-à-tête gegenüberstehen, sondern wo wir eine schriftliche Erklärung haben. Zum Beispiel, wenn ich einen Brief tatsächlich klassisch schreibe. Wann würden Sie sagen, schon mit dem Verfassen und Fertigschreiben, viele Grüße, dein Martin, habe ich die Willenserklärung abgeschickt? Abgegeben? Ja, wahrscheinlich nicht. Denn es könnte ja sein, dass ich dieses Schreiben jetzt erst noch mal für eine Nacht liegen lasse, weil ich nicht weiß, ob ich es denn tatsächlich losschicken möchte. Also da brauchen wir schon irgendwie einen Raus dieser Willenserklärung. Raus heißt nicht, es liegt bei mir noch auf dem Schreibtisch, sondern dann muss ich wahrscheinlich das Ganze auf den Weg geben und bei einem klassischen Brief wäre das, auch das ist doch nicht schwierig, dass Sie das in einen Briefumschlag tun und diesen Briefumschlag dann in den Postkasten werfen. Wie sieht es aus mit einer E-Mail? Da können Sie auch wiederum anfangen mit dem Papier im Hinterkopf und sich dann überlegen, wie würde man das jetzt mit einer E-Mail abbilden? Ist da, wie sieht es aus mit dem Senden-Button, wenn Sie den drücken? Ist die E-Mail da schon abgegeben? Können Sie mal selbst überlegen, auch das Video kurz gerne an dieser Stelle anhalten. Meine Antwort lautet, ich glaube nicht. Sie haben doch sicherlich, ja, ist eine Frage. Sie haben da sicherlich schon mal so Fehlermeldungen bekommen bei E-Mails nach dem Motto, diese E-Mail konnte nicht zugestellt werden, weil irgendein zum Beispiel Anhangslimit überschritten wurde. Sie haben irgendwie 30 Megabyte angehangen. Ist eine solche E-Mail abgeschickt oder nicht? Wahrscheinlich im Regelfall schon, aber es kommt natürlich darauf an, ob diese E-Mail rausgegangen ist an die Empfängerin. Also ist die Frage, wer schickt diese Fehlermeldung? Wenn das Ihr Postausgangs-SMTP-Server ist, der, was selten der Fall ist, aber wenn der schon spinnen würde, würde man wahrscheinlich sagen, naja, dann ist die Willenserklärung noch nicht abgegeben, die ist ja noch nicht rausgegangen an jemand anders. Wenn es der Posteingangsserver der Empfängerin ist, naja, ist die Frage, wahrscheinlich eher ein Zugangsproblem, weil es in ihrer Sphäre ist. Andererseits kann man schon auch ins Diskutieren kommen, wenn sie einen Höllenanhang angehangen haben und die Frage ist, ob sie nicht von vornherein wissen konnten, dass diese E-Mail so nie ankommen wird. Trotzdem würde ich unterm Strich wegen der Sphäre eher auf ein Zugangsproblem tippen, aber man kann schon mal eher darüber diskutieren. Und wie sieht es aus, wenn Sie zwar auf den Senden-Button drücken, wenn Sie aber tatsächlich gerade, ob Sie es wissen oder nicht, nicht mit dem Internet verbunden sind, sondern das Ganze wandert dann in Ihrem E-Mail-Programm in den Postausgang? Dann würden Sie sagen, nur weil es in diesem Postkorb ist, der noch auf Ihrem Server ist, wahrscheinlich noch keine Abgabe der Willenserklärung, sondern erst dann, wenn es den Postausgang tatsächlich verlässt und wenn Sie, was wahrscheinlich erst der Fall ist, wenn Sie wieder Anschluss ans Internet haben. Das ist, glaube ich, mit so ein bisschen einem Sphärengedanken, in welcher Sphäre liegt das Problem, wenn eine solche Nachricht dann aufgehalten wird, glaube ich, noch relativ klar für Sie zuzuordnen, ob das ein Problem der Abgabe oder eines des Zugangs ist. Wie sieht es aus mit üblichen Problemfällen in diesem Bereich? Das, was ich Ihnen jetzt gerade skizziert habe, ist eigentlich eher das kleine 1x1. Es gibt vor allen Dingen zwei Problemfälle. Erstens, ich habe da jemanden, der gibt die Willenserklärung noch auf den Weg, aber dann verstirbt er. Also, irgendwo hier in der Mitte male ich Ihnen jetzt ein rotes Kreuz rein. Und dann müssen wir uns fragen, wie ist das denn dann mit der Willenserklärung? Die ist ja gewissermaßen noch nicht komplett rechtswirksam geworden. Und kann das dann jetzt, was da ankommt, überhaupt noch die Willenserklärung einer Person sein, obwohl die überhaupt nicht mehr lebt? Da gibt es glücklicherweise eine Vorschrift dazu, die wir gerne mal gemeinsam lesen, nämlich den 130 Absatz 2. Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder, damit gleich zu behandeln, geschäftsunfähig wird. So ähnlich der 153, das Zustandekommen eines Vertrags, da sind wir gewissermaßen im Spezialbereich Verträge drin, wird nicht dadurch gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, außer ein anderer Wille wäre anzunehmen. Es gibt dazu sogar auch einen sehr, sehr klassischen Fall von einem, war sogar ein Bischof oder ein sonstiger Priester, ein Reichsgerichtfall, der schon mehr als 100 Jahre alt ist, der Wertpapiere noch vor seinem Tod übertragen wollte und einen Boten losgeschickt hat und gesagt hat, du übermittle bitte meine Erklärung an den und den Empfänger, dass er meine Wertpapiere erhalten soll. Und dann, während der Bote auf seinem Pferd noch unterwegs war, ist also dieser Bischof, glaube ich, war es, verstorben. Und die große Frage war, kann die Willenserklärung wirksam bleiben? Das Reichsgericht hat sich gewissermaßen einfach den 130 hergenommen, hat, es gibt noch ein paar schwierigere Facetten an dem Fall, aber unterm Strich, wie ich glaube, nachvollziehbar entschieden, mit Blick auf den 130 Absatz 2, nein, das Angebot bleibt wirksam und damit sind in diesem Fall die Wertpapiere übertragen worden, obwohl gewissermaßen der Übertragungsvorgang erst vollständig wurde, als die übertragende Person schon längst nicht unter der Erde war, aber die Augen geschlossen hat. Erster Sonderfall sollten Sie sich merken, sollten Sie sich auch merken, dass der 130.2 da eine große Rolle spielt. Wir haben das nicht immer, dass die Lösung im Gesetz drin ist, aber wenn die Lösung im Gesetz drin ist, dann sollte man die entsprechende Hausnummer kennen oder zumindest finden können. Der zweite und etwas schwierigere Sonderfall, der auch im Gesetz nicht geregelt ist, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich nicht sterbe, sondern wenn da eine Willenserklärung von mir rausgeht, die ich gar nicht als solche losgesendet habe. Die hat sich irgendwie selbst auf den Weg gemacht in den Rechtsverkehr hinein. Wie gehen wir damit um? Sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen eine eigene Folie von mir. Direkt mit drei Szenarien und einer Überschrift, das ist ein feststehendes Wort, die sogenannte abhanden gekommene Willenserklärung. Das Wort abhandenkommen ist eines, das lernen Sie eigentlich erst viel später in zwei Semestern im Sachenrecht, spielt im 935 BGB eine Rolle in ganz anderem Zusammenhang. Aber hier nutzen wir dieses Wort als Stehenbegriff tatsächlich für eine bestimmte Sache, die da passieren kann, nämlich für die selbst loslaufende Willenserklärung. Ganz selbst läuft die natürlich nicht los, irgendetwas passiert da und Sie sehen jetzt gleich in diesen drei Szenarien, was da passieren kann. Erstes Szenario. Wir haben eine Situation, wo ich zum Beispiel einen als Geschäftsperson einen Vertragsvorschlag entworfen habe und auf meinem Schreibtisch abends habe liegen lassen und dann habe ich einen dringenden Termin. Ich verlasse meinen Schreibtisch und jetzt geht dann mein Sekretär hin und der hat, habe ich mal sicherheitshalber dazu geschrieben, man kann den Fall auch anders bilden, hat Entscheidungsspielraum und wirft diesen Brief für mich ein. Faltet ihn vielleicht noch, klebt ihn zu, vielleicht habe ich das auch schon gemacht, vielleicht habe ich sogar schon frankiert, war mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich den Vertrag wirklich so vorschlagen möchte. Vielleicht erfahre ich in dem Termin, den ich gerade wahrnehme, auch noch, ob ich diesen Vertrag als solchen abschließen möchte. Jedenfalls aber habe ich meinem Sekretär keine Weisung erteilt, diesen Brief auf die Reise zu geben, aber der tut das pflichtschuldig einfach so. Der schaut zum Ende des Bürotags über meinen Schreibtisch drüber und denkt sich, der Fries hat da vergessen, diesen Brief rauszuhauen, das tue ich mal lieber, wer weiß, ob es vielleicht eine Frist zu wahren gilt und dann muss das ganz schnell zur Post. Das sollte aber eigentlich nicht so sein. Ist das eine Willenserklärung von mir? Es geht nicht um eine Willenserklärung des Sekretärs, der will ja auch gar keinen, der will nur Bote sein, der will das in den Briefkasten einwerfen oder direkt vielleicht auch an jemand anders übergeben, wo er sieht, hier steht vorne als Adressat drauf. Ich glaube, wenn man ganz streng hinschaut, auch mit Blick auf das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, müsste man sagen, sehr, sehr schwierig. Warum? Na, ich hatte sogar noch nicht mal Handlungswillen an der Stelle. Für mich war diese Erklärung einfach nur so auf dem Schreibtisch gelegen. Nichts weiter habe ich damit bezweckt. Schon gar nicht hatte ich Erklärungsbewusstsein. Noch nicht. Ich habe die Erklärung nur vorbereitet, aber im Moment hatte ich noch kein Erklärungsbewusstsein und natürlich auch kein Geschäftswillen. Da spricht einiges dafür, dass ich da vielleicht sogar noch gar keine Willenserklärung habe und nicht erst mir über den Weg der Anfechtung mich nachher wieder aus diesem Geschäft herausziehen müsste. Trotzdem sagt man in solchen Szenarien überwiegend, dass das eine Willenserklärung ist. Und zwar deswegen wahrscheinlich aus so einer Art Verschuldensgedanke. Eigentlich sprechen wir hier nicht darüber, ob ich hier irgendetwas verschuldet habe, sondern eigentlich müsste man sich einfach nur anschauen, ob ich halt den entsprechenden subjektiven inneren Tatbestand ausgefüllt habe. Trotzdem, man möchte hier den Rechtsverkehr schützen und man möchte sagen, selbst wenn du keinen Geschäftswillen hattest, du hast ja irgendwie deinem Sekretär vielleicht Einflussmöglichkeiten eröffnet, die dazu geführt haben, dass er letztlich gedacht hat, das ist die richtige Sache, dass ich den Brief da raushaue. Will sagen, du hättest dich irgendwie schützen können davor, dass diese Sache passiert. Du darfst dann halt, wenn du weißt, du hast einen Sekretär, der auf deinen Schreibtisch schaut und dann machst du ein Schreiben mit deiner eigenen Unterschrift fertig, dann musst du das Schreiben irgendwo verstauen oder musst noch ein Papperl drauf machen, wo drauf steht, bitte noch nicht versenden. Und weil du das nicht getan hast, bist du nicht schutzwürdig, deswegen wollen wir das. Das ist ein bisschen ein Drücken, das man da braucht, dogmatisch nicht ganz sauber, deswegen wollen wir irgendwie zum Schutz der Geschäftspartnerin, die jetzt auf dieses normal aussehende Schreiben vertraut, tatsächlich irgendwie eine Willenserklärung hinbiegen. Sie hören bei mir schon raus, eigentlich systematisch sehr, sehr schwer. Immerhin habe ich auch nur geschrieben, überwiegend bejaht, da dürfte man auf jeden Fall auch eine andere Auffassung vertreten. Wie sieht es im zweiten Szenario aus? Das ist schon etwas klarer. Wenn wir jemanden haben, der keinen Entscheidungsspielraum hat, zum Beispiel einen Gebäudereiniger, der nach Geschäftsschluss bei mir noch das Büro reinigt. Ich habe übrigens weder Sekretär noch Gebäudereiniger, nicht, dass Sie das denken. Wenn so jemand eigentlich nicht pflichtschuldig, sondern völlig überobligatorisch, für mich auch nicht erwartbar hingeht und das Schreiben eingeht, da wird es natürlich noch viel schwieriger mit der Willenserklärung. Und auch da ist es aber nützlich, wenn wir uns den inneren Tatbestand angeschaut haben, denn da können wir noch viel mehr sagen, der Handlungswille fehlt wahrscheinlich bei mir. Damit muss ich nun wirklich nicht rechnen, dass sich gewissermaßen der Gebäudereiniger auf einmal zum Sekretär aufschwingt. Deswegen dann wohl eher keine Willenserklärung, sondern wir müssen über andere schuldrechtliche Dinge nachdenken, die Sie erst im nächsten Semester kennenlernen. Auch da mit viel Begründungsaufwand wäre allerdings eine andere Auffassung vertretbar, ja? Dass man sagt, auch da muss ich mich vielleicht schützen, ich muss doch eigentlich dankbar sein, wenn es Gebäudereiniger gibt, die auch dort geschäftlich mitdenken, ja, sie merken schon, das ist ein bisschen eine gestellte Argumentation, aber mit ganz viel Begründungsaufwand wäre das da noch machbar, eine Willenserklärung zu bejahen. Und im dritten Szenario, wie sieht es aus, wenn es nicht Profis sind, die mit mir zusammenarbeiten, sondern wie sieht es aus, wenn das aus dem privaten Bereich kommt und jemand ist, der zu mir eine sehr, sehr enge Nähebeziehung hat, insbesondere meine Ehegattin oder mein Ehegatte. Da ist es sehr, sehr streitig erneut, vielleicht aber streitiger als bei den anderen Szenarien, dass man dort sich überlegt, ja, was machen wir damit? Es gibt auch nicht nur diese zwei Auffassungen, die ich Ihnen da berichtet habe. Wahrscheinlich finden Sie, wenn Sie die Literatur durchforsten, da 7 oder 8 Auffassungen. Aber wichtig ist erstmal nur, dass Sie sich merken, es könnte da ein Problem geben und dass Sie dann in der Klausursituation in der Lage sind, sich irgendwie zu überlegen, wie könnte man das betrachten. Argumente auswendig lernen, weiß ich gar nicht, ob man das tun sollte. Bei Ehegatten ist die Situation ein bisschen anders. Wir haben zum einen von mir aus natürlich ein großes Vertrauen, dass meine Ehegattin, mein Ehegatte nur das tut, was mit mir abgestimmt ist. Das ähnelt wiederum eigentlich der Situation mit dem Sekretär, ist aber vielleicht ein noch größeres Vertrauen. Also da darf ich wahrscheinlich noch eher das Schreiben einfach so liegen lassen. Dann wiederum hängt es sehr von dem Inhalt des Schreibens ab. Es gibt ja Schreiben, wo ich nicht einen geschäftlichen Vertrag schließe, sondern einen Vertrag schließe, wo meine Ehefrau oder mein Ehemann ein Wörtchen mitzureden hat. Und womöglich, wenn ich den Brief dann offen liegen lasse, ist das gerade etwas, wo ich noch gewartet habe, dass ich mit ihm oder ihr spreche. Und da, wenn das ein solches gemeinsames abzusprechendes Geschäft ist, ist es natürlich noch viel eher dann anzunehmen für meine Ehegattin oder meinen Ehegatten, dass er dann das Schreiben tatsächlich auch einwerfen darf. Das bedeutet, es ist dann auch eher nachvollziehbar, dass so die Tendenz der dazu geäußerten Auffassung tatsächlich von einer wirksamen Willenserklärung ausgeht. Man darf sich das nicht zu sehr pauschal oder schablonenhaft merken, auch wenn ich jetzt mal versucht habe, das in 3 Szenarien runterzubrechen. Deswegen, weil Sie den Fall ein bisschen verändern und sofort können Sie anders argumentieren. Also wenn der Sekretär gewissermaßen Prokurator, also eine Art riesige handelsrechtliche Vertretungsmacht, dann wird es schwer, von der Willenserklärung runterzukommen. Wenn es aber ein Sekretär war, der irgendwie gestern erst angefangen hat, den ich gestern erst eingestellt habe, dann ist es natürlich wieder ganz anders zu betrachten. Das ist alles eine sehr, sehr große Frage des Einzelfalls, was für Sie aber nicht schlecht ist, denn das bedeutet, Sie müssen sich nicht mehr weiß was auswendig merken, sondern Sie lesen halt einfach den Sachverhalt und der wird Ihnen alle Details liefern, die Sie zur Argumentation brauchen. Wichtig ist nur, dass Sie den Sachverhalt sorgfältig lesen und Sie versuchen, für jedes kleine Detail, was Sie im Sachverhalt lesen, irgendwie ein Echo in Ihrer Klausurlösung zu finden. Gilt natürlich generell für alle juristischen Probleme, aber in so einer Situation, wo es so auf die Besonderheiten des Einzelfalls ankommt, erst recht. Jetzt haben wir bisher gesprochen über die Frage, ob die Willenserklärung als solche überhaupt abgegeben wurde und haben gesehen, es gibt bestimmte Sondersituationen, wo wir sagen müssen, nee, die ist nicht abgegeben worden. Wenn sie abgegeben wurde, haben wir aber mit unserem Bild auf der letzten Folie schon gesehen, müssen wir uns dann fragen, ob die Willenserklärung als solche auch zugegangen ist. Das war ja die zweite Hälfte dessen, was wir aus Paragraphen 130 entnommen haben. Da würde man eigentlich sagen, der Zugang ist häufiger sogar das Problem als die Abgabe. Warum ist der Zugang wichtig? Die zwei wichtigsten Sachen habe ich Ihnen links oben auf diese Folie draufgeschrieben. Erstens, weil natürlich, das, wie der 130.1 selbst sagt, eine Voraussetzung dafür ist, dass die Rechtsfolgen eintreten, die mit dieser Erklärung bezweckt sind. Also wenn ich mich frage, wann ist ein Vertrag geschlossen worden, beziehungsweise ist überhaupt schon ein Vertrag geschlossen worden, dann ist die halt die Frage, ist eine Erklärung von mir meinem Gegenüber zugegangen und wenn, wann ist es ihm zugegangen? Und wenn wir da über Zeitpunkte sprechen, haben wir direkt auch schon das zweite Problem, das häufig über den Zugang gelöst wird, nämlich Fristen, die laufen. Da haben Sie jetzt noch nicht so viele kennengelernt, werden Sie aber kennengelernt kennenlernen. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen an der Stelle nur sagen, dass das dafür wichtig sein kann. Der Zugang als solcher wird zwar in 130 Absatz 1 erwähnt, wird aber vom Gesetz nicht näher definiert. Es gibt aber eine absolute Standarddefinition, die Sie auswendig wissen müssen. Finden Sie in jedem Lehrbuch und rechtfertigt aus meiner Sicht eine Karteikarte. Erste Voraussetzung, die Willenserklärung muss in den Machtbereich der Empfängerin gelangen. Das bedeutet, sie muss irgendwo in ihre Sphäre hineinkommen. In meinem E-Mail-Beispiel wäre das, sie muss auf ihrem Posteingangsserver ankommen und dann ist die Frage, ob der Server sie ablehnt. Ja? Aber sie muss erstmal dahin kommen und dann brauchen wir auch die Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Stichwort Posteingangsserver, könnte man schon fragen, ob das mein Machtbereich ist. Selbst wenn es mein Posteingangsserver ist, ich sehe das ja im Zweifel nicht, wenn mein Mail-Anbieter E-Mails ablehnt, weil sie einen zu großen Anhang haben. Also da könnte man schon sehr über den Zugang diskutieren. Aber bei einfachen Erklärungen, relativ einfach, sagen wir mal, dann, wenn die E-Mail bei mir im Posteingang aufschlägt, dann habe ich jedenfalls meinen Machtbereich, denn ich könnte sie ja lesen. Das ist mein Machtbereich. Oder eine schriftliche Erklärung, würden wir sagen, solange der Brief noch im Postverteilzentrum liegt, ist es noch nicht mein Machtbereich. Aber sobald gewissermaßen in meinen Postkasten eingeworfen wurde, haben wir meinen Machtbereich. Bei mündlichen Erklärungen sowieso kein Problem. Also man könnte darüber diskutieren, was passiert, wenn ich irgendwie laute Musik über Kopfhörer höre. Ist das dann mein Machtbereich? Vielleicht noch nicht, aber normalerweise ist es eher bei den schriftlichen Erklärungen ein Problem. Und dann größere Situationen, die mehr Stoff gibt zur Diskussion, darauf kommen wir auf der nächsten Folie, ist die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Wenn Sie nachts um 2 etwas in den Briefkasten werfen, ahnen Sie, das ist mit der Kenntnisnahmemöglichkeit nicht so besonders realistisch in dieser Situation. Das bedeutet, beides muss zusammenkommen. Einmal gewissermaßen der richtige Raum, so könnte man den Machtbereich auf ein Wort zusammenfassen. Und die Möglichkeit zur Kenntnisnahme ist häufig eine Frage nach der richtigen Zeit. Erst wenn die zweite dieser Voraussetzungen eintritt, erst dann ist der Zugang zu bejahen. Schauen wir zunächst an, was mal die Ausnahmeprobleme bei mündlichen Willenserklärungen sein können. Also, ich habe jemand anderen tête-à-tête vor mir und obwohl ich einen bestimmten Satz äußere, der checkt es nicht, was ich von ihm will. Vielleicht noch einfacher vorstellbar, wenn ich den nicht direkt vor mir habe, sondern wenn ich ihn am Telefon habe oder mit ihm FaceTime oder so etwas. Was ist vielleicht die Situation, wo wir mal ein bisschen nachdenken müssen, wie das mit dem Zugang ist? Wenn ich Zugang habe, das ist ja in der Regel für mich als Erklärender gut, aber wo sind die Situationen, wo ich vielleicht auch mal die Person, die zuhören soll, schützen muss? Naja, wenn es da um Dinge geht, die er vielleicht nicht prüfen kann. Ich sage A und mein Gegenüber versteht B. Es gibt ein wunderbares Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung. Wenn Sie das hören, vielleicht sollte ich Ihnen das daneben schreiben, dann wissen Sie unmittelbar, was ich meine. Und dann können Sie diese von mir links sehr abstrakt aufgebauten Meinungsstreit, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Da gab es mal eine Kundin K und auf der anderen Seite ein Reiseunternehmen R. Und da hat sich ein Beförderungsvertrag angebahnt. Es ging um eine Flugreise. Und jetzt hat K etwas gesagt. Wo wollte die hinfliegen? Das muss ich schöner malen, sodass ich es rein... Ich muss erst schreiben. K hat den Willen gehabt, einen Flug nach Porto zu buchen. Und in dem Ohr von R ist angekommen. Oh, ob ich ein Ohr malen kann. Oh, das wird ganz schlimm. Bordeaux. Amtsgericht Stuttgart, Bad Cannstatt. Können Sie googeln, wenn Sie das interessiert. Oder mal testhalber auf dejure.org gehen. Da sollten Sie sowieso regelmäßig sein, würde ich mal sagen. Dejure.org oder eine ähnliche Seite. Dann geben Sie einfach Porto und Bordeaux ein und dann wird ihnen dieser Fall geliefert. Sie sollten ab und an tatsächlich auch mal, manche zitiere ich ja auch, Entscheidungen tatsächlich sich im Original anschauen, damit sie mal wissen, wie so Entscheidungen überhaupt aussehen. Naja, wie kommt es da zu einem Missverständnis? Wir haben mit K eine Kundin, die kommt aus Sachsen. Nun komme ich selbst, wie Sie hören, werden nicht aus Sachsen und ich möchte mich auch nicht irgendwie über Dialekte lustig machen. Deswegen kann ich nur sehr unvollkommen jetzt versuchen nachzumachen, was wohl unsere K in dieser Situation gesagt hat, wo sie hinfliegen möchte. Irgendwie so etwas wie nach Bordeaux. Ich versuche es nicht nochmal. Sie können es für sich auch nochmal nachsprechen. Aber wenn da Bordeaux als Flugziel ausgegeben wird, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das Reiseunternehmen nicht weiter nachgefragt hat, sondern einfach gedacht hat, die will nach Bordeaux fliegen. So groß ist der Unterschied ja nicht. Und das hat sie verstanden. Und dann ging die K auf ihren Flug und hat sich gewundert. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch vor dem Gate gemerkt hat oder ob sie tatsächlich dann nach Frankreich geflogen ist und sich gewundert hat, warum sie nicht in Portugal steht. Was machen wir jetzt für unseren Zugang einer Willenserklärung daraus? Es gibt eine minde Meinung, die sogenannte reine Vernehmungstheorie, die sagt, es ist schon erforderlich für meine Willenserklärung, also K, ich möchte nach Porto fliegen, dass die Empfängerin sie akustisch richtig vernommen hat. Das hat sie hier nicht, dann würde man sagen, diese Bestellung eines Fluges, dass sie nach Porto fliegen kann, ist als solche überhaupt gar nicht erst angekommen. Damit kann auch kein Vertrag zustande gekommen sein über einen Flug, der nach Portugal geht. Da gibt es die strenge Vernehmungstheorie, die sagt, so einen Fall haben wir jetzt hier nicht, sogar mangelnde Sprachkenntnisse oder Taubheit der Empfängerin sind ein Risiko der Erklärenden. Das bedeutet, wenn er jetzt nicht so gut hören würde und einfach irgendwas hinschreiben würde dann und den Flug irgendwie aufnehmen würde, dann würde man auch da sagen, das ist keine Bestellung dessen, was K. gewollt hat. Da muss man die Fälle ziemlich konstruieren. So einen Fall hatten wir jetzt mit Porto und Bordeaux nicht. Aber deswegen heißt sie auch strenge Vernehmungstheorie. Ja? Also die lässt gewissermaßen jegliche Fehlschwingungen in diesem Kommunikationsverhältnis zwischen K. und R. zu Lasten von K. gehen. Und überwiegend würde man einer sogenannten eingeschränkten Vernehmungstheorie folgen, die da sagt, wir schauen auch hier wieder auf den Empfängerhorizont. Und gleichzeitig versuchen wir auch dem Willen von K. Rechnung zu tragen. Wenn K. tatsächlich glauben durfte, sie sei richtig verstanden worden, so wie sie sich geäußert hat, und was man normalerweise von Empfängerohren so erwarten darf, dann soll die Willenserklärung als die gelten, die sie tatsächlich auch senden wollte. Aber wir sprechen hier gewissermaßen, wir fokussieren den Empfängerhorizont konkret auf eine Art objektives Empfängerohr, mit dem K rechnen durfte. Wenn wir dieser überwiegenden Auffassung folgen, wozu führt das und was hat das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt hierzu gesagt? Wie hätten Sie geurteilt? Ich glaube, überzeugend ist es tatsächlich, mit dem Stuttgarter Gericht zu sagen, wenn ich einen sächsischen Dialekt habe und dann eine Bestellung aufgebe, wo ich einen Flug nach Bordeaux buche, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass ich damit richtig verstanden werde, in dem Sinne, dass ich nach Portugal fliegen möchte. Sondern da müssen wir tatsächlich mal den Geschäftsverkehr schützen, auch wenn wir mit der eingeschränkten Vernehmungstheorie viel Schutz für diejenige Person habe, die eine Willenserklärung äußert. An der Stelle, wer so spricht, ohne den Dialekt irgendwie lächerlich machen zu wollen, der muss halt damit rechnen, falsch verstanden zu werden. Das bedeutet zwei Sachen. Erstens, es ist in diesem Fall keine Erklärung abgegeben worden, in der Weise, dass sie einen Flug nach Portugal bestellt hätte. Die zweite Erkenntnis, auch da, das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt, aber auf Linie, haben wir dann vielleicht eine Erklärung anderen Inhalts. Und auch da geht das Gericht dann völlig zu Recht vom objektiven Empfängerhorizont auf und sagt, wenn jemand beim Reisebüro anruft und diesen Begriff mit diesem Dialekt verwendet, dann darf das Reisebüro davon ausgehen, dass wir eine Buchung nach Bordeaux haben. Das heißt, wir haben letztlich zwei Willenserklärungen, sowohl vom Reisebüro als auch aber auch von der Kundin, die so zu verstehen sind, dass es ein Flug nach Frankreich werden soll. Und mit diesem Inhalt ist der Vertrag dann zustande gekommen. Auch da wieder, wie immer bei Schwierigkeiten bei der Willensbildung oder bei der Artikulation, kann man noch über eine Anfechtung sprechen. Das machen wir in einer der nächsten Einheiten. Wie sieht's aus mit dem Zugang, wenn wir keine mündliche Erklärung haben, wo beide Leute direkt an einem Ort sind, sondern wo wir eine Situation haben, wo einer von den beiden abwesend ist. Sie sind an unterschiedlichen Orten, man spricht einfach vom Zugang unter Abwesenden. Die Voraussetzungen für den Zugang sind glücklicherweise identisch. Wiederum muss die Willenserklärung in den Machtbereich der Empfängerin gelangen und wir brauchen die Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Aber was bedeutet das eben bei einer E-Mail oder beim Postkasten? Was bedeutet es insbesondere dort, wo ich nicht jede Sekunde per Push-Up-Nachricht meine Nachrichten checke und ich das auch als Sender einer Nachricht wissen muss. Ich darf also nicht damit rechnen, dass mein Gegenüber die ganze Zeit online ist. Und was passiert, wenn es dann mit der Nachricht zu spät an einem Tag wird? Gilt sie dann vielleicht erst am Folgetag zugegangen, weil ich erst als Sender der Nachricht am Folgetag damit rechnen darf, dass die Person wieder in ihren Posteingang schaut oder wieder zu ihrem Briefkasten geht. An dieser Stelle unterscheidet man zwei Sachen, nämlich Geschäftsbetriebe und Privatleute. Und man entwickelt das Ganze zunächst einmal von der Papierpost her und überträgt es dann auf die heute natürlich dominierende virtuelle Post. Wie ist es mit dem physischen Briefkasten, den ich als Unternehmen vorne an meinem Eingang habe? Da sagt man, es ist erforderlich, dass ich mindestens zweimal am Tag diesen Briefkasten leere. Und zwar idealerweise am Anfang des Tages gegen 9 Uhr, wenn mein Arbeitstag üblicherweise begonnen hat und dann kurz bevor ich um 17 Uhr zum Beispiel mein Büro abschließe, auch dann muss ich den Briefkasten noch einmal leeren. Das bedeutet im Zweifel, wenn ich da morgen um 8 Uhr ein Schreiben bei einem Unternehmen einwerfe, dann habe ich natürlich den Machtbereich schon um 8 Uhr, aber Möglichkeit der Kenntnisnahme ist eben in dem Moment, wo die normalen Geschäftszeiten beginnen, um 9 Uhr. Das bedeutet, da darf ich damit rechnen, dass der Briefkasten geleert wird. Also ist dieses Schreiben um 9 Uhr, zugegangen. Wie sieht es aus, wenn ich das Schreiben erst um 14 Uhr bei diesem Geschäft einwerfe? Da ist die erste Leerung schon vorbei. Da habe ich den Machtbereich um 14 Uhr. Ich darf aber erst um 17 Uhr damit rechnen, dass kurz vor Tore Schluss dieser Postkasten noch einmal geleert wird. Das bedeutet, das Schreiben wäre um 17 Uhr zugegangen. Heißt aber auch, ich darf damit rechnen, dass kurz vor Tore Schluss noch einmal geleert wird. Wenn ich um 14 Uhr einschmeiße und das Unternehmen vergisst die letzte Leerung des Tages und leert einfach erst am nächsten Morgen wieder um 9 Uhr, weil in diesem Unternehmen werden eben Briefkästen immer nur morgens um 9 geleert, dann ist das ein Problem dieses Unternehmens. Das bedeutet, da haben wir trotzdem die Möglichkeit zur Kenntnisnahme bereits am Vortag um 17 Uhr, also kurz einige Stunden, nachdem ich es eingeschmissen habe. Und die Tatsache, dass die tatsächliche Kenntnisnahme erst am Folgetag wegen gewissermaßen unvollständiger, liederlicher Briefkastenleerung erfolgt, spielt dann für den Zugang keine Rolle mehr. In ähnlicher Weise gilt das auch für einen Anrufbeantworter oder für E-Mails. Kann man natürlich darüber sprechen, ob das nicht vielleicht ein dynamisches Geschehen ist, ob sich die Entwicklung dahingehend begibt, dass E-Mails vielleicht in bestimmten Kontexten auch häufiger als 9 und 17 Uhr zu lesen sind. Andererseits gibt es ja auch Entwicklungen dahingehend, dass man sich von E-Mails nicht mehr so vom Arbeiten abhalten lässt. Ich weiß es nicht. Häufig geht es ja nur darum, die letzte Leerung des Tages noch zu erwischen. Und deswegen ist es am Ende des Tages vor allen Dingen wichtig, dass diese Leerung kurz vor Toreschluss gegen 17 Uhr noch erfolgt. Wäre sie um 18 Uhr erfolgt, müssten sie halt eine Wertung treffen. Das ist vielleicht bei vielen Unternehmen schon nach Toreschluss, aber wenn sie um 18 Uhr in der Großkanzlei etwas zustellen, dürfen sie wahrscheinlich sogar damit rechnen, dass es dort auch noch an diesem Geschäftstag gelesen wird. Das heißt, dann hätten sie dort sogar auch noch einen Zugang an diesem Tag. In diesem Kontext bei Geschäftsunternehmen wird in jüngerer Zeit, vielleicht sollte ich das auch mal ein bisschen damit verknüpfen, damit es noch deutlicher wird, wird in jüngerer Zeit häufiger die sogenannte Mitternachtstheorie vertreten. Mein Beispiel eben war, um 18 Uhr werfe ich ein bei der Großkanzlei. Und dann darf ich damit rechnen, dass es an diesem Tag noch gelesen wird. Also ist an diesem Tag zugegangen und nicht erst am Folgetag. Was ist aber, wenn ich um 23.50 Uhr das Schreiben einwerfe? Ja, da würde man auch bei der Großkanzlei vielleicht ein Fragezeichen hinter machen, ob dann, vielleicht ist noch jemand da, aber jedenfalls wahrscheinlich niemand mehr, hoffentlich können wir da den Briefkasten noch leert. Diese Mitternachtstheorie, die sagt aber, bei Unternehmen, jedenfalls aber einer bestimmten Größe, darf man vielleicht trotzdem davon ausgehen, selbst wenn dann die Regellehrung erst am nächsten Tag passiert, dann darf man trotzdem davon ausgehen, dass etwas noch als gelesen gilt, wenn es bis Mitternacht da ist. Vielleicht auch deswegen, weil da draußen in der Geschäftswelt ganz viele Leute so denken, eine Frist heißt, ich muss bis 24 Uhr liefern. Wenn da steht, 17. Juli 2025, jetzt muss ich schauen, dass ich versehentlich kein Beispiel mit einem Werktag gebildet habe. Nein, wenn da steht 17. Juli 2025 und ich werfe das dann abends um 23.59 Uhr ein, dann müsste das auch noch reichen. Obwohl an diesem Tag wahrscheinlich niemand mehr oder auf die letzte Minute diesen Briefkasten leert. Wichtig, diese Mitternachtstheorie wird vor allen Dingen eben für Unternehmen vertreten und nicht für Privatpersonen, auf die ich ja hier auch noch nicht eingegangen bin. Vielleicht kennen Sie das von Gerichten. Dort wird das so gehandhabt, da gelten Fristen tatsächlich bis 24 Uhr. Wenn Sie zum Beispiel eine Kündigungsschutzklage in einem arbeitsrechtlichen Streit einreichen müssen, dann müssen Sie dann eine 3-Wochen-Frist einhalten und dann muss das Ganze in den Gerichtsbriefkasten gehen. Bei uns wurde damals in der Vorlesung das schöne Beispiel erzählt von einem Praktikanten, der damit beauftragt wurde, zu später Nachtstunde ein solches Klageschreiben noch einzuwerfen. Dann stand er vor diesem Briefkasten und überlegte sich, wird den denn jetzt jemand leeren? Und er stand da eine Minute vor Mitternacht und fragte sich, ob er es jetzt wirklich einwerfen wollte. Und vielleicht wartete er dann doch noch, ob da jetzt jemand kommt, damit er es nicht nachher eingeschmissen hat. Und dann kann es nicht wieder zurückholen und es war der falsche Briefkasten. Machen Sie das nie, denn was dann passiert, um Punkt 24 Uhr hören Sie irgendwo so ein leichtes Klicken oder ein Klacken. Dann fällt dann nämlich im Gerichtsbriefkasten irgendwo so eine Klappe zu und das ist dann die Post des letzten Tages gewesen. Wenn Sie dann etwas einschmeißen, dann wird das von der alten Post getrennt und kriegt eben nicht mehr den Eingangsstempel vom alten Tag, sondern schon den vom neuen Tag. Also da müssen Sie tatsächlich gerade bei Gericht auch noch bis 23.59 und 59 Sekunden einwerfen. Das alles bezog sich jetzt auf einerseits Gerichte, aber davor auch auf die Frage, wie häufig müssen Geschäftsbetriebe und Unternehmen ihre Postkästen leeren, wann darf man da mit der Möglichkeit der Kenntnisnahme rechnen. Wie Sie ahnen werden, wird das bei Privatleuten nicht so streng gehandhabt. Auch da wieder entwickelt von der papierenden Post, sagt man, Privatleute, die leeren ihren physischen Briefkasten nicht zweimal am Tag, sondern nur einmal am Tag. Wenn Sie es aber nur einmal am Tag machen, dann darf man damit rechnen, dass das frühestens um 12 Uhr passiert. Und das wäre nicht die Mitternachtstheorie, sondern die Mittagstheorie. Die hat mit der Mitternachtstheorie nicht so viel zu tun, außer dass sie grob im gleichen Themenbereich spielt. Was bedeutet das konkret für Privatleute, die ein Papierschreiben empfangen? Wenn ich es bei einer Privatperson um 8 Uhr einwerfe und diese Privatperson ist ein Frühaufsteher und um 9 Uhr leert die ihren Briefkasten, dann ist es um 9 Uhr zugegangen, weil die das dann ja das Schreiben entgegengenommen hat. Wie ist es aber, wenn die Person schon um 9 Uhr ihren Briefkasten leert, weil der frühe Vogel den Wurm leert, nein, der frühe Vogel den Wurm fängt, und jetzt werfe ich um 11 Uhr das Schreiben ein. Dann würde mir als Versender des Schreibens die Mittagstheorie helfen, die da sagt, meine liebe Privatperson, du darfst dich auf eine Leerung am Tag beschränken, aber bitte nicht vor 12 Uhr. Sonst musst du dich so behandeln lassen, als hättest du noch an diesem Tage das Schreiben gelesen. Das bedeutet, wenn ich um 11 Uhr einwerfe und meine Privatperson, an die ich adressiert habe, wird jetzt nicht mehr an diesem Tag leeren, sondern erst am nächsten Tag um 9 Uhr, würde ich trotzdem schon sagen, am alten Tag hätte das Schreiben zur Kenntnis genommen werden können. Deswegen schon am alten Tag der Zugang. Und bei E-Mails und Anrufbeantworter-Nachrichten ist das Ganze sehr dynamisch. Bei Privatleuten gibt es, glaube ich, noch keine klare Meinung, die sich daraus gebildet hätte. Vielleicht würde man auch sagen, also wenn ich eine E-Mail-Adresse angebe, muss ich sie auch abrufen. Das ist mal das Erste. Und zweitens wahrscheinlich auch irgendwie ab 12 Uhr jeden Tag nochmal abrufen. Aber da kann man ganz, ganz vieles vertreten. Daran wird es im Zweifel so eine Klausurprüfung auch nicht scheitern. Was gibt es für Sonderfälle schließlich noch beim Zugang? Eine sehr, sehr gerne geprüfte Vorschrift ist der Paragraph 151. Vielleicht lesen wir den mal gemeinsam. Ein Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande. Das überrascht Sie soweit noch nicht. Jetzt aber, ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht. Hoppla, wir haben auch da zwei Willenserklärungen, aber wir haben keine Erklärung der Annahme eines Vertragsangebots gegenüber jemand anders. Das ist wichtig für den 151. Wir haben keinen Verzicht auf dieses Gebot, wir brauchen zwei oder diese Standardvoraussetzung zwei übereinstimmende Willenserklärungen, sondern nur bei der Annahme eines Angebots verzichtet man auf deren Zugang. Und was sind das für Situationen? Lesen wir weiter. Wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende darauf verzichtet hat. Beginnen wir mit dem leichteren Beispiel eines Verzichts. Wenn ich also per Telefon einen Gegenstand bestelle, zum Beispiel ein Buch zur Ansicht oder so etwas, und dann mit meiner Verkäuferin abmache, ja, wenn du nichts mehr von mir hörst, dann darfst du davon ausgehen und ich das Buch einfach in Gebrauch nehme, dann darfst du einfach davon ausgehen, dass ich es haben will, dann soll der Kaufvertrag geschlossen sein. Könnte man schon über das sogenannte beredte Schweigen nachdenken? Also ich tue dann eigentlich nichts ihr gegenüber, ob dem dann doch ein Erklärungsgehalt beigemessen werden kann. Aber dieses Erklären geht ja ihr nicht zu. Das bedeutet, kommen wir hier auch ohne Zugang meines schlüssigen Nutzungsverhaltens, das dann die Annahme ihres Kaufvertragsangebots ist, aus. Ja, weil es ein Fall des 151 ist, weil wir vorher darauf explizit darauf verzichtet haben oder auch sie darauf verzichtet hat, von meiner Annahmeerklärung Zugang zu bekommen. Sie sagt, ich möchte das einfach nicht hören, mach einfach. Und wenn ich nichts mehr von dir höre, dann passt das, dann ist der Kaufvertrag geschlossen. Das wäre ein Beispiel dafür, dass jemand mal darauf verzichtet hat, dass die Annahme auch mir gegenüber als Antragender, als die Person, die das Angebot gemacht hat, dass, wenn ich das Angebot gemacht habe, dass ich von der Annahme überhaupt auch höre. Stichwort Zugang. Das andere Beispiel wäre die Verkehrssitte oder die andere Alternative des 151 Satz 1. Wenn man so nach dem äußeren Kontext des Geschäfts das gar nicht erwarten würde. Standardbeispiel sind einseitig begünstigende Verträge, zum Beispiel eine Schenkung oder auch eine Bürgschaft. Wenn ich eine Bürgschaftserklärung abgebe, machen Sie erst in ungefähr 2 oder 3 Semestern, dann bedeutet das, vielleicht ist Ihnen das sogar bei der Anmietung Ihrer Wohnung passiert, dass die Bürgin sagt, ich bin bereit, für die Mietschulden meiner Tochter, meines Sohnes einzustehen. Dann habe ich da vielleicht sogar ein Schreiben, wo ich das unterschrieben habe, und das bekommt dann von Ihnen als Mietpartei, bekommt es die Vermieterin ausgehändigt. Jetzt führt eine solche Bürgschaft ist streng genommen nach dem BGB, steht hinten in 765 drin, brauchen wir jetzt nicht zu lesen, ist es keine einseitige Geschichte, sondern es ist ein Bürgschaftsvertrag. Das bedeutet, wenn ich als Eltern sage, ich bürge für meine Tochter, dann ist das ein Angebot auf Abschluss eines Bürgschaftsvertrages. Jetzt ist aber üblich, dass so ein Vermieter das Bürgschaftsschreiben einfach entgegennimmt, nichts weiter zu den Eltern der Mietpartei sagt, sondern dann einfach mit der Mietpartei den Mietvertrag schließt. Jetzt könnte man aber streng genommen sagen, da fehlt doch noch der Zugang der Annahmeerklärung im Hinblick auf den Bürgschaftsvertrag. Muss nicht die Vermieterin noch zu den Eltern hingehen und sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr für die Tochter den Sohn bürgt. Und das wäre so ein Fall, wo man sagen würde, aus dem Kontext, aus der Verkehrssitte ist einfach nicht zu erwarten bei so einer einseitigen Erklärung, dass da die Annahme noch irgendwie gegenüber der Bürgerin selbst erklärt wird, sondern allein durch das Verhalten, ich nehme das Bürgschaftsschreiben entgegen, habe ich eine Willenserklärung, die schon, aber die muss jetzt der Bürgerin selbst nicht mehr zugehen. Erster Ausnahmefall, wo wir auf den Zugang mal verzichten können. Zweiter Fall ist, wo das nicht sich aus dem Kontext ergibt, sondern wo jemand versucht, am Zugang zu manipulieren. Stichwort lautet arglistige Zugangsvereitelung. Auch das ist ein stehender Begriff. Da habe ich einen Briefkasten, aber ich weiß, Hilfe, jetzt kommt eine Schadensersatzforderung per Brief bei mir an, die fristwahrend noch schnell die Verjährung hemmen soll. Und ich möchte einfach nicht, dass dieses Schreiben in meinen Briefkasten reingeht. Also montiere ich für diesen Tag meinen Briefkasten ab. Oder wenn das Ganze mündlich passieren soll, dann an diesem Tag reiße ich mein Telefon aus der Wand oder sorge anderweitig dafür, dass mein Anrufbeantworter nicht geschaltet ist. Ich gewissermaßen sorge als Empfänger der Nachricht dafür, dass die nicht zugehen kann, weil ich zum Beispiel meinen Machtbereich verschließe. Oder ich reise ganz ins entfernte Ausland, wo ich irgendwie im Dschungel keinen Empfang habe und damit fehlt es an der Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Da würde man sagen, naja, wenn ich das so tue, dann habe ich doch den Zugang arglistig vereitelt. Und man ahnt, das kann so nicht sein, deswegen müssen wir ein rechtliches Rezept dafür finden. Es gibt zwei Möglichkeiten für ein rechtliches Rezept. Einmal die allgemeine Totschlagsnorm des 242 BGB. Da steht was drin von nach Treu und Glauben. Das ist ein sehr, sehr grobe, wahrscheinlich die gröbeste Vorschrift des ganzen BGB, mit deren Anwendung man eigentlich immer sehr zurückhaltend sein muss. Also dann tut man so, als ob doch rechtzeitig zugegangen wäre. Man spricht von einer Zugangsfiktion. Oder aber, das wäre eigentlich ein bisschen das Feinere, man tut einen Blick in die Zivilprozessordnung, mit der wir jetzt noch nicht zu tun hatten und die auch einem späteren Semester vorbehalten ist. Aber da gibt es tatsächlich eine Vorschrift, nämlich den Paragraphen 179 ZPO. Den könnte ich Ihnen vielleicht sogar mal gerade vorlesen, der da sagt, wird die Annahme eines zuzustellenden Schriftstücks unberechtigt verweigert, so ist das Schriftstück bla bla bla, einfach vor Ort zurückzulassen. Und dann Satz 3, mit der Annahmeverweigerung gilt das Schriftstück als zugestellt. Ja, also eine Zustellungsfiktion, so heißt es in der Zivilprozessordnung. Und diesem Rechtsgedanken könnte man eben folgen und könnte sagen, dieses Prinzip, das übertragen wir auch auf das BGB, in diesen Fällen der arglistigen Zugangsvereitelung. Und da würde man also manche würden es sogar schon Analogie nennen zu 179 Satz 3 ZPO, andere würden eher, mir scheint es sympathisch, würden eher sagen, wir nehmen diesen Rechtsgedanken des 179 Satz 3 und machen darüber eine solche Zugangsfiktion in Fällen, wo der Zugang arglistig vereitelt wird. Das war schon das Schwerste aus der heutigen Einheit. Und das war ein Bild, das man natürlich, wie bei so vielen Problemen, häufig nicht braucht, weil es unproblematisch ist. Aber Sie sollten wissen, wo Sie dogmatisch ansetzen können in der Situation, wo entweder es bei der Abgabe der Willenserklärung ein Problem gibt. Das häufigste wäre dort die abhandengekommene Willenserklärung. Auf der anderen Seite, wie es ausschaut, beim Zugang, wenn es nicht angekommen ist, was eigentlich ankommen sollte. Wahrscheinlich das letzte inhaltliche Thema für heute ist jetzt das Thema Bindung an einen Antrag. Wir unterstellen ab jetzt, dass bei Abgabe und Zugang kein Problem ist, sondern die Willenserklärung ist genau so angekommen, wie ich sie tatsächlich auch losgeschickt habe. Vielleicht male ich Ihnen auch dazu noch ein Bild. Denn jetzt möchte ich mit Ihnen besprechen, wenn das alles von mir auf einen Weg gebracht ist, in diese Richtung B, ja, es geht also mit der Abgabe weiter. Der Zugang ist zumindest auch schon auf dem Weg. Ich zeichne das jetzt nicht ganz bis zum B rechts runter, sondern möchte fragen, gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass ich während meine Erklärung auf dem Weg ist, nochmal reingrätsche mit einem roten Pfeil und das Ganze irgendwie aufhalte? Schauen Sie mal ins Gesetz, in Paragraphen 130 erneut hinein. Eben haben wir nur Absatz 1, Satz 1 gelesen, jetzt lesen wir Absatz 1, Satz 2. Eine Willenserklärung steht dort, wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. Das ist interessant, das hätte man jetzt so eigentlich nicht gedacht, aber weil wir immer auch versuchen, die Schutzperspektive B mitzudenken, also zu fragen, worauf durfte B vielleicht auch vertrauen, dann erklärt sich, glaube ich, schon, dass wenn ich jemandem ein Angebot mache, das Angebot ist mit der Post unterwegs und während es noch unterwegs sind, rufe ich dann den B an und sage, du, da wird morgen in deinem Postkasten ein Angebot sein, dir meinen Oldtimer für 25.000 Euro zu verkaufen, aber jetzt meldet sich meine Schwester bei mir, sie hätte ihn doch auch gerne und ehrlich gesagt möchte ich meiner Schwester den Vorzug gegenüber dir als meinem vielleicht entfernten Schulfreund geben. Deswegen, auch wenn du morgen in deinem Briefkasten ein entsprechendes Angebot vorfindest, das soll keine Gültigkeit haben. Das ist der Fall des 103, der Klassiker des 130.1 Satz 2. Und es ist etwas, was vielleicht nicht jeder von der Intuition her so lösen müsste. Deswegen sollte man wissen, wie wir Juristen das machen. Man sollte auch die Vorschrift dazu kennen. Ganz genau gelesen steht sogar im 130.1.2 nicht drin, dass der Widerruf vorher zugehen muss, sondern er muss gleichzeitig, oder es genügt sogar, wenn er gleich, er kann vorher zugehen, aber es würde genügen, wenn er gleichzeitig zugeht. Das wäre der Fall, wenn ich den Freund nicht anrufe, sondern vielleicht habe ich heute Morgen um 9 Uhr einen Brief an ihn eingeworfen, wo das Angebot drinsteht, und jetzt werfe ich um 11 Uhr heute noch vor der Tageslehrung einen weiteren Brief an, in dem ich das Angebot wieder zurücknehme. Dann werden beide Briefe gleichzeitig ausgeliefert. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Und wenn das passiert, kommen sie natürlich auch gleichzeitig in den Briefkasten meines Empfängers, des B. Und dann hat er sie auch gleichzeitig in der Hand und kann gleichzeitig von ihnen Kenntnis nehmen. Das bedeutet, in diesen Fällen kann ich auch noch wirksam widerrufen. Wie ist es, wenn jetzt mein B in dieser Situation hingeht? Der hat zwei Schreiben und er sagt sich, naja, das eine sieht mir irgendwie interessanter aus. Nehme ich das Angebot zuerst? Das bedeutet, er liest zuerst das Angebot und dann liest er den Widerruf, obwohl ihm beides gleichzeitig in die Hände gefallen ist. Wie würden Sie es lösen? Am besten mit dem Buchstaben des Gesetzes. Dort ist nicht die Frage nach der tatsächlichen Kenntnisnahme, sondern es ist die Frage, wann wir Zugang haben. Und Zugang, das heißt, die Möglichkeit, es zu lesen, ist bei beiden gleichzeitig. Es ist also zufällige Entscheidung, welchen Brief unser B zuerst liest. Er ist auch nicht schutzwürdig, denn er weiß ja, er freut sich vielleicht über das Angebot meines Oldtimers, über 25.000 Euro. Er weiß aber, es gibt hier im gleichen Postwurf noch ein zweites Schreiben, das ich vielleicht irgendwie mit dazulesen möchte, muss. Und deswegen ist er in dieser Situation nicht schutzwürdig. Das bedeutet, ein gleichzeitig in den Briefkasten eingelegtes Schreiben gilt auch als gleichzeitig zugegangen. Und nur darauf kommt es an für die Frage, ob mein Angebot noch widerrufen werden kann. Was passiert, wenn die Post, obwohl sie eigentlich die Schreiben gleichzeitig aus dem Postkasten herausgeleert hat, aus dem gelben Briefkasten herausgeleert hat, wenn sie trotzdem das Angebot zuerst zustellt und aus welchen Gründen auch immer mein Widerruf einen Tag später bei B eingeht. Aus Gründen, die ich eigentlich nicht hätte erwarten können. Da habe ich wiederum Pech gehabt, denn da ist der Machtbereich des B ja mit Blick auf das Angebot am ersten Tag erreicht und der Widerruf kommt, selbst wenn es nicht von mir zu vertreten ist, erst am Folgetag in den Machtbereich des B. Da habe ich dann wiederum Pech gehabt und der Widerruf kommt zu spät. Wie ist es, wenn B früher Kenntnis nimmt, als er eigentlich als seine Kenntnisnahme zu erwarten ist? Darüber kann man streiten, wenn er eine bestimmte Botschaft, zum Beispiel, ich schicke ihm eine E-Mail nachts um 1, wo ich mir eigentlich sicher sein kann, er schläft. Und ich denke, er wird sie um 8 Uhr lesen. Nachts um 2 Uhr widerrufe ich diese Botschaft und denke mir, das wird wohl gleichzeitig ankommen. Aber wieder erwarten war B nachts um 2:30 unterwegs und hat doch das Angebot zuerst gesehen und dann erst den Widerruf. Da würde man überwiegend sagen, die tatsächliche Kenntnisnahme schlägt die faktische Kenntnisnahme, schlägt die erwartbare Kenntnisnahme. Insofern, mein lieber Versender, hast du Pech gehabt, dein Widerruf kam zu spät. Aber irgendwo da darf man argumentieren. Wir werden uns gleich auch dazu noch einen Fall anschauen. Welche Beispiele habe ich Ihnen dazu aufgeschrieben? Ja, einmal, dass das Angebot vor seinem Zugang zurückgenommen wird. Das haben wir jetzt durchdekliniert. Sonderfall wiederum auch hier, wenn ich als derjenige, der eine Willenserklärung abgegeben habe, sterbe. Wir hatten eben schon gesehen, 130 Absatz 2. Die Willenserklärung ist als solche weiter unterwegs. Aber das bedeutet trotzdem, ich kann eine Willenserklärung natürlich, auch die Willenserklärung eines Toten, widerrufen. Das war tatsächlich eine weitere Facette des Bonifatius-Falls, den ich Ihnen eben skizziert habe. Also auch wenn ich sterbe und meine Willenserklärung bleibt weiter wirksam auf dem Weg, wenn jetzt meine Erben während die Erklärung noch auf dem Weg ist, sehr schnell und sehr schnell handeln, können Sie tatsächlich meine noch in der Post befindliche Angebotserklärung widerrufen. Also ein Angebot, das muss man sich an der Stelle merken, kann nicht nur von mir selbst widerrufen werden, sondern unter Umständen auch von meinen Erben. Ist natürlich faktisch schwierig, den Fall so zu basteln, weil die meisten Erklärungen, die wir dieser Tage äußern, sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen ausgeliefert. Aber es gibt manche Erben, die gewissermaßen den Tod schon erwartet haben und die dann vielleicht sogar schon im Vorfeld sich anwaltlich beraten lassen und die dann sagen, alles, was der Verstorbene auf den Weg gebracht hat, was er losgeschickt hat, das soll in diesem Moment sofort widerrufen werden. Und dann kann es sein, dass die Erben gewissermaßen mit einem Werk, das eigentlich der Verstorbene noch ins Werk gesetzt hat, dass die Erben das wieder einfangen können über so einen Widerruf, noch bevor ein Angebot zugeht und bevor das Werk, das der Verstorbene ins Werk gesetzt hat, eigentlich bevor das vollendet wird. Schauen wir uns das Ganze zum guten Schluss noch mit einem Fall an. Die Arya A. arbeitet in einer mittelständischen Anwaltssozietät. Das ist ihre Zukunft. Ich blende mein eigenes Bild aus, um Ihnen eine kleine Timeline hier einzeichnen zu können. Mit ihrer Chefin Carla ist sie häufig sehr unzufrieden. Daher setzt sie sich eines Abends in der Küche ihrer WG an den Laptop und verfasst eine Kündigungsmail an Carla. Aber sie schickt sie noch nicht ab, denn am nächsten Morgen will sie diese Nachricht noch ihrer Frau Frieda zeigen. Also sie lässt einfach den Laptop offen stehen. Frieda kommt anderen Tags um 6 Uhr in die Küche, sieht den offenen Laptop, liest die E-Mail und denkt sich, meine Frau arbeitet sowieso viel zu viel. Sie bringt also gewissermaßen eigene Interessen rein und sagt, komm, das schickst du jetzt einfach so raus. Vielleicht könnte sie sogar ahnen, dass ihre Frau Arya das mit ihr noch gerne absprechen würde, aber sie ist gewissermaßen eigenmächtig jetzt unterwegs. Also, das schon mal übersetzt. Ich müsste Vorabend schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal 21 Uhr. Mail verfasst. Das bloß Verfassen ahnen Sie wahrscheinlich schon, ist keine abgegebene Willenserklärung. Nächster Tag 6 Uhr. F schickt los. Dann geht's weiter. 9 Uhr, ich mache direkt einen Sprung, ist der Punkt, wo normalerweise C ihre E-Mails liest. Aber heute liest unsere C ihre E-Mail bereits um 7 Uhr. Und um 8 Uhr hat zwischenzeitlich Arya entdeckt, dass die E-Mail losgeschickt wurde und sie hat sich auch eines anderen besonnen und hat sich gesagt, ich möchte hier doch weiterarbeiten und sagt, liebe C, die du wahrscheinlich um 9 Uhr deine E-Mails lesen wirst, bitte ignoriere diese Kündigung, denn ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch weiter bei dir arbeiten. Und die große Frage ist, hat Arya wirksam gekündigt? Vielleicht gehen wir es zunächst einmal in dieser Chronologie durch. Wahrscheinlich sind sie relativ schnell dabei zu sagen, 21 Uhr hat sie jedenfalls noch nicht gekündigt, denn 21 Uhr hat sie nur vorbereitet und da hat sie nichts abgegeben. Es ist auch sowieso nichts zugegangen. Darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Dann 6 Uhr. F schickt los. Und ohne, dass ich das jetzt auch noch aufgeschrieben hätte, aber wissen Sie, die hat nicht nur losgeschickt, das ist bei C auch im Posteingang angekommen. Ist dort schon zugegangen? Ja, schwierig. Machtbereich ja, aber Möglichkeit zur Kenntnisnahme 6 Uhr wahrscheinlich so noch nicht. Das heißt, da haben wir noch ein Problem. Vor allen Dingen haben wir aber natürlich auch ein Problem bei der Abgabe, Stichwort abhanden gekommene Willenserklärung. Denn die A, die ja als Erklärerin unter der E-Mail drunter steht, die hat das ja gar nicht losgeschickt, sondern es war ihre Frau F, sogar mit eigenmächtigen Gedanken. Wie schaut es dann um 7 Uhr aus? Jetzt liest die C ihre E-Mail vor der Zeit. Da würde man sagen, die tatsächliche Kenntnisnahme schlägt die erwartbare Kenntnisnahme. Wenn die nun schon in ihrem Machtbereich ist und sie liest die, würde man hier den Zugang schon annehmen. Und sie ahnen, damit kommt der Widerruf um 8 Uhr zu spät. Und dass eigentlich die C erst um 9 Uhr ihre Nachrichten liest, macht ändert an der Lösung dieses Falles eigentlich nichts mehr. Schauen wir uns das Ganze in einem Beispielsfall, in der Lösung des Beispielsfalls noch an. Gegliedert habe ich das Ganze, wie Sie es vielleicht auch intuitiv getan hätten, nach der Abgabe und dem Zugang der Kündigungserklärung. Bei der Abgabe muss man sagen, wenn, dann ja um 6 Uhr abgegeben, aber wir haben hier schon eigentlich den Handlungswillen als sehr, sehr problematisch. Wir können zwar sagen, zugunsten der wirksamen Abgabe dieser Willenserklärung, dass wir eine sehr enge Beziehung haben zwischen A und F und in einer Ehe eigentlich eine Hand wissen sollte, was das andere tut, und dann ist es fast schon so, als hätte A selbst diese Kündigung erklärt. Andererseits kann man auch sagen, dieses Vertrauen, das sorgt da eigentlich gerade dafür, dass A den Laptop nicht zuklappen muss, sondern vertrauen darf, dass ihre Frau F nur Dinge tut, die gewissermaßen von ihr auch letztlich autorisiert sind. Und wenn F jetzt eigenmächtig Eigeninteressen reinbringt, dann muss man eigentlich sogar A davor schützen. Also, ich sag mal so, diese andere Auffassung, dass man sagt, die sind miteinander verheiratet, das ist eine Hand nah an der anderen, das kann man so sehen, aber man müsste sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr sicher oder geschickt begründen, um hier zu einer wirksamen Abgabe der Kündigungserklärung zu kommen. Eher, würde ich sagen, lässt man es am Handlungswillen scheitern, weil halt einfach unsere A noch im Bett lag und überhaupt nichts tun wollte. Insofern nur hilfsweise, aber um den Fall komplett zu machen, das wird Ihnen auch manchmal in Ihrem Studium begegnen, der Zugang der Kündigungserklärung. 6 Uhr war der Machtbereich schon da, aber noch keine Möglichkeit der Kenntnisnahme. Dann habe ich gar nicht so explizit aufgeschrieben, müsste ich vielleicht sogar nochmal gerade rücken. Um 7 Uhr wäre der Zeitpunkt, wo Sie sagen würden, da war die Kenntnisnahmemöglichkeit eigentlich noch nicht zu erwarten, aber sie hat zur Kenntnis genommen, die Adressatin C, und damit ist der Zugang um 7 Uhr da. Das wiederum bedeutet 130.1.2, der Widerruf um 8 Uhr kam zu spät. Das bedeutet, wenn wir kein Problem bei der Abgabe der Erklärung hätten, würden wir zumindest sagen, der Zugang der Erklärung ist kein Problem. Zum guten Schluss rekapitulieren wir noch einmal, was wir in dieser heutigen Einheit nacheinander gemacht haben. Im Wesentlichen haben wir uns beschäftigt mit der Abgabe und dem Zugang einer Willenserklärung. Wir hatten gesehen, das Ganze kommt gewissermaßen aus dem 130 Absatz 1. Und es ist die Frage, ob ich die Erklärung rausgeschickt habe und ob sie bei B tatsächlich als solche auch angekommen ist. Bei der Abgabe ist es eigentlich physisch oder selbst im virtuellen Raum eigentlich relativ gut nachvollziehbar. Das muss aus meiner Sphäre herausgegangen sein. Ich hatte Ihnen berichtet von dem Bonifatius-Fall, dass man sogar bei Toten, die nach der Abgabe sterben, sagt, die Reise der Willenserklärung wird nicht aufgehalten. Die ist halt abgegeben. Und ein besonderes Problem, wie der Fall ja auch aufgenommen hat, war die abhandengekommene Willenserklärung, dass da jemand vielleicht eine Willenserklärung vorbereitet hat, aber dann kommt irgendeine dritte Person dazwischen und schmeißt die einfach ein. Und da sollte unterm Strich bei Ihnen hängen geblieben sein, da muss man argumentieren. Natürlich hat man häufig das Bemühen, dass der Fall irgendwie weitergeht. Und der geht vor allen Dingen dann weiter, wenn man eine Willenserklärung bejaht. Und zugleich habe ich Ihnen eben mit dem Fall dieser Kündigungserklärung gezeigt, man darf es echt auch nicht übers Knie brechen, wenn es nicht geht, einen Handlungswillen anzunehmen, dann ist es wahrscheinlich sauberer, man lehnt den Handlungswillen und damit auch die Willenserklärung als solche ab und prüft im Übrigen hilfsweise weiter. Dann waren wir übergegangen zum Zugangsschwierigkeiten. Wir hatten gesehen, da gibt es die zwei zentralen Voraussetzungen, nämlich wir brauchen einerseits das Eingehen im Machtbereich der Empfängerin und zum Zweiten brauchen wir die Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Bei mündlichen Willenserklärungen muss man immer schauen, was konnte ankommen und man muss letztlich abwägen, auch da, was durfte erwartet werden, was gehört wird von Seiten der Senderin, aber auch was konnte schlechterdings die Empfängerin nur zu verstehen. Und der Fall mit dem Flug nach Porto oder Bordeaux sollte Ihnen gezeigt haben, dass es manchmal Fälle gibt, wo man einfach fragen muss, wer hat jetzt hier das Sprachproblem? Nichts gegen unsere Freundinnen und Freunde aus Sachsen, aber wer hat vielleicht die ungewöhnlichere Sprech- oder Verständniskultur. Und abgesehen davon sagen wir dann, ist die Willenserklärung zugegangen oder auch nicht zugegangen. In diesem Fall mit dieser Flugbuchung würde man es entsprechend ja dem dialektfreien Verständnis so verstehen, dass man sagt, hier ist eine Willenserklärung zur Buchung nach Bordeaux, nach Frankreich zugegangen. Nicht aber der Wille der buchenden Kundin ausreichend zum Ausdruck gekommen, dass sie eigentlich nach Portugal fliegen wollte. Häufiger sind die Zugangsprobleme bei Abwesenden, denn da ist es mit Machtbereich und Möglichkeit der Kenntnisnahme häufig nicht so einfach. Da unterscheiden wir zwischen denjenigen, die es geschäftlich machen, und den Privatleuten. Bei den Geschäftlichen wissen wir, sie müssen am Anfang und Ende des Business-Tages ihren virtuellen oder physischen Briefkasten leeren. Und bei Privatpersonen, sie müssen einmal leeren, dann aber nicht schon vor dem Mittag. Oder wenn sie schon morgens um 9 Uhr leeren, müssen sie sich so behandeln lassen, als ob sie mittags nochmal geleert hätten. Will sagen, das Vormittagsschreiben geht an auch Privatleuten an dem Tag zu, wo es in den Briefkasten eingelegt wurde. Es ist ihr eigenes Risiko, wenn sie meinen, sie müssten schon um 8 oder 9 Uhr ihren Briefkasten leeren. Sogenannte Mittagstheorie. Sonderfälle. Zugang ausnahmsweise verzichtbar. Das ist eine Standardfrage für die mündliche Prüfung. Nicht die Willenserklärung ist verzichtbar, die Annahme des Angebots, sondern nur der Zugang ist, ist verzichtbar, wenn darauf verzichtet wurde oder nach dem Kontext. Die Person, die den Antrag formuliert hat, die das Angebot formuliert hat, der das völlig egal ist, ob sie von der Annahme des Angebots auch noch hört. Schließlich hatten wir gesagt, wenn man jemandem anderes einen Vertrag angetragen hat, ein Angebot unterbreitet hat, dann ist das tatsächlich auch bindend. Ich hatte eben gar nicht aufgeblättert, das sollten Sie aber schon noch sehen. Die Paragraph 145 folgende, da steht das nämlich drin. Wer einen anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden. Sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Das bedeutet, klar, ich kann widerrufen. Aber wenn zugegangen bei der Empfängerin dieser Erklärung, dann bin ich an dieses Angebot gebunden. Dann kann man sich nur noch fragen, wann kann mein Angebot erlöschen, ja? Wenn jetzt 30 Tage vergehen und ich habe noch nichts von der Empfängerin gehört, ist da nicht irgendwann gut? Das sagt der 146 und der 147. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange Zeit vergeht, was da im Kontext drinsteht. Und abgesehen davon würde man sagen, kommt die Annahme dann zu spät oder sie ist vielleicht sogar noch rechtzeitig. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir diese 145 folgende zum Beginn der nächsten Einheit nochmal im Detail wiederholen. Jetzt heute haben wir die 90 Minuten erreicht und das soll es auch gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Einheit wieder mit dabei sind. Wünsche Ihnen bis dahin eine wunderbare Zeit und genießen Sie den Sommer und bis bald.